Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Schwerterschmiede. Fabi meldet sich hier bei euch. Ich bin nach einer kleinen Krankenpause wieder zurück. Dafür hat es leider Flo und gefühlt alle anderen erwischt. Also Bennett ist, glaube ich, auch am Kränkeln und auch darüber hinaus aus unserer Fraktion ein paar Leute. Aber gut, das muss dieser Schalke-Virus sein, von dem manche sprechen. Ich habe mich auch nach der Auswärtsfahrt in Stuttgart angesteckt. Aber genug zu mir. Ich bin heute trotzdem nicht alleine. Ich bin heute wieder mit Alex hier unterwegs. Alex, was geht?
Ja, ich bin einer der wenigen, der sich nicht angesteckt hat. Aber auch nicht schwer, weil ich war nicht beim Spiel dabei, leider. Deswegen, ja, hier in Berlin wurde mit dem guten Funk-Janter dann das Spiel geguckt und wir beide sind zumindest noch nicht krank. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Stimmt, Funky war ja bei dir. Wie war das Wochenende?
Oh ja. Ja, wir haben relativ viel Fußball geguckt, ne, Kiel und wir haben Lautern geguckt, Schalke natürlich, Konferenz und. Es war mal cool, Schalke mit jemandem zu gucken, der sich halt auch genau dafür so doll interessiert wie man selber. Ich gucke oft mit meinem Dad oder mit Kumpels, aber die sind halt immer nur, ja, ich bin jetzt für Schalke, weil du für Schalke bist. Aber ja, mein Dad ist eigentlich nicht so ein Fan von Schalke unbedingt. Deswegen war es mal schön, mit jemandem zu gucken, der genauso mitfiebert, wenn wir ein Tor machen. Das war schon ganz geil, bin ich ehrlich.
Ja, hört sich doch stabil an, Alter. Ja, wie gesagt, es hat extrem viele erwischt. Mich hat es nach dem Stuttgart-Auswärtsspiel erwischt und die ganzen Jungs waren jetzt beim Heimspiel gegen den VfL Bochum im Stadion, über das wir gleich auch sprechen wollen. Ich wäre selber auch sehr, sehr gerne da gewesen, habe auch ein Ticket gehabt, aber ja, da hat mir dann die Krankheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, keine Ahnung, mit Biegen und Brechen hätte ich hingekonnt, aber ich wollte mir da jetzt auch nicht selber was antun. Ich hasse das, wenn man so gerade auf dem Weg der Besserung ist und dann so einen riesen Rückfall hat. Ich hasse das extrem, deswegen, ja, tat weh, aber trotzdem war auch entspannt vorm Fernseher mit meinen Eltern. Die sind ja, gut, meine Mutter interessiert sich jetzt nicht so krass für Fußball, aber hält dann natürlich trotzdem die Daumen für Schalke. Aber mit meinem Vater mal wieder zu gucken, war für mich dann auch das erste Mal in der Saison. War bisher eigentlich, bis auf Wolfsburg, glaube ich, immer im Stadion. Genau, war trotzdem mal nice. Was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du über das Spiel nachdenkst? Ist ja der erste Saisonsieg gewesen, der auch langsam ja mal Zeit wurde. Und tatsächlich hat es Frank Kramer geschafft, einen Trainer zu entlassen.
Naja, also du hast schon so ein bisschen angeteasert. Auf jeden Fall, das erste Wort, was mir in den Kopf kommt, ist so Erleichterung. Weil endlich man hat ja auch diese Statistiken gesehen, nach so und so vielen Tagen hat Schalke mal wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Dann auch noch gegen Bochum, dann war es auch noch so ein wichtiges Spiel. Und ich meine, ich will noch nicht zu viel sagen, aber ich glaube, wir haben damit den ersten Absteiger sogar schon bestimmt, weil egal wer jetzt nach Thomas Reis kommt, er wird nicht so gut sein wie Thomas Reis. Und deswegen denke ich, dass wir den ersten Absteiger mit dieser Entlassung selber schon gekürt haben. Was ja auch für uns ganz wichtig ist, weil wir müssen mindestens zwei und im Optimalfall drei Vereine hinter uns lassen.
Ja, das war auf jeden Fall ein dicker, zumindest mal ein Knockdown für Bochum. Ob es ein Knockout ist, das wird die Zeit zeigen. Sind jetzt schon mit 6 Punkte auf Platz 17, ne? Nee, Leverkusen hat ja 4 Punkte nur und Wolfsburg 5. Aber gut, das sind beides Mannschaften, die höchstwahrscheinlich sich noch steigern werden die Saison. 4-18 Torverhältnis, kein Spiel gewonnen, alle verloren. Sieht nicht gut aus für den VfL, habe ich aber auch vor dem Spiel schon gesagt, egal wie das ausgeht, ich habe Bochum schon, schon hinter uns gesehen. Ich bin ein bisschen verwirrt aktuell, ich muss nämlich hier auf mehrere Bildschirme gleichzeitig gucken, nur damit es die Zuhörer verstehen. Ich habe hier Magenta Sport offen, weil gerade Deutschland gegen Griechenland im Viertelfinale der Eurobasket spielt. Dann habe ich auf dem Fernseher Champions League, The Zone und hier noch auf dem Handy ein paar Zahlen und Fakten zum Spieltag. Also ich versuche hier irgendwie den Überblick zu behalten. Genau, zum Spiel zu kommen. Ich war auch extrem erleichtert, muss ich sagen. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir gewinnen, so ehrlich muss ich sein, einfach weil das ein Do-or-Die-Spiel war und das hat sich von Anfang an so angefühlt. Ich hatte das Gefühl, nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Trainerteam hat das so angenommen, weil Kramer ist ja auch nicht blöd, der weiß genau, wenn das Spiel eigentlich, wenn es nicht gewonnen ist, also ein Unentschieden wäre eigentlich auch zu wenig gewesen, dann wird es noch ein bisschen feuriger um seinen Stuhl, als es ohnehin schon ist. Somit hat er sich jetzt erstmal ein bisschen Luft verschafft und ist erstmal, denke ich, auf jeden Fall für die nähere Zukunft fest im Sattel. Warst du denn vom Gesamtauftritt überzeugt oder ja, hast du da noch deine Baustellen, die du mit deinen 10.000 Statistiken belegen kannst?
Die XYZ-Achse, wie sie ja in unserem Gruppenchat oft betitelt wird, wenn man über das Spiel redet. Ja, also es war okay, ne, das ist ein Anfang, muss man sagen. Wie gesagt, im Endeffekt hatten wir 20 Schüsse, also hier werden 20 Schüsse gezählt und Bochum hat 10. Bochum hatte trotzdem mehr Ballbesitz, aber das ist ja auch klar, damit müssen wir uns anfreunden, dass wir diese Saison nicht so viel Ballbesitz haben werden. Was ja aber auch kein Problem ist, ne? Wenn man auf Union Berlin schaut, die haben den niedrigsten Ballbesitz der Liga und die stehen auf Platz 1, also irgendwas machen die richtig. Ja, also wie gesagt, wir hatten, muss ich meiner Meinung nach sagen, schon ein bisschen Glück. Wir haben richtig stark begonnen. Also ich erinnere mich an die Chance von Terodde nach Vorlage Bülter, da wo er im Fünferraum oder in Nähe des Fünferraums fulminant abgezogen hat. Ich erinnere mich an die Chance, wo Terodde auf Larsson rüberlegen könnte. Also es hätten durchaus schon in der Frühphase der Partie Tore für uns fallen können. Und dann halt irgendwie typisch Schalke, dass wir dann irgendwann halt nicht mehr mit diesem Spielfluss mitgekommen sind und dann irgendwann abgebaut haben. Aber wichtig war, dass wir genau in dieser Phase dieses Mal halt selber getroffen haben. Eine Sache, die wir in den Spielen davor nie hatten. Drexler trifft nach Fehler von Riemann, der da ja, witzigerweise ja seine Kollegen noch in der Woche als, ja, ich will das Wort nicht aussprechen, betitelt hat und jetzt selber der Mann ist, der den Fehler macht. Ja, und das war dann halt, ab da war das wieder typisch Schalke, zweite Halbzeit, man kommt raus und das Erste, was man merkt, ist, wir sind wieder komplett unterlegen. So. Und das, ich weiß nicht, warum wir das nicht abgestellt kriegen, warum wir aus der zweiten Halbzeit immer schlechter rauskommen als aus der ersten. Das wäre so meine Baustelle, dass wir da wirklich mal konsequent auch in die zweite Halbzeit gehen. Und ja, aber ansonsten muss ich dann sagen, mit der Einwechslung von Polter waren wir dann die klar bessere Mannschaft. Bochum kam zu gefühlt keiner wirklichen Großchance mehr. Und wir hatten auch mit Terodde, dem Lattenkracher, mit Vandenberg, der da frei vom im Strafraum abziehen darf, hatten wir unsere Möglichkeiten und dann macht Tobi Mohr mit seinem Freistoß da das 2-1, beziehungsweise das erzwingt das Eigentor und am Ende noch der, muss man ja wirklich sagen, Lucky Punch, einfach mal nach vorne gepölt und wie sich Polder da durchsetzt, ist halt schon, hat halt schon eine eigene Klasse. Ja, und so gewinnen wir am Ende, würde ich trotzdem sagen, verdient. Aber auch mit ein Stück weit Glück gerade so um die Halbzeit rum. Aber trotzdem verdient. Und ich bin relativ zufrieden, wenn wir darauf jetzt aufbauen.
Also, es ist schon aufgefallen, dass da zwei Teams spielen, die ganz, ganz tief unten über die ganze Saison stecken werden. Also, ich finde, das hat man schon gemerkt. Bei beiden war eine gewisse, ja, Nervosität da. Bei Bochum definitiv mehr. Einfach auch dadurch, dass wir den Heimvorteil hatten, haben wir uns da auch ein bisschen beflügeln lassen. Also, da gab es zwei, drei Spieler. Ich glaube, Tom Kraus kann man da auf jeden Fall hervorheben. Aber auch ein Tobi Mohr oder auch ein Jordan Larsen, die sich wirklich von der Kulisse haben beflügen lassen, haben versucht, viel zu kreieren, viele Meter zu machen. Und bei Bochum hast du schon, finde ich, gemerkt, gerade bei Riemann, also bei ihm ist es mir am meisten aufgefallen, dass die schon ein bisschen, ja, die Beine am Schlottern waren. Hatten ja auch einen Nackenschlag direkt zu Beginn, musste ja Asano ausgewechselt werden. Wobei ich ja die Vermutung habe, dass zumindest Frank Kramer gar nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt spielt. Weil wir haben ja Henning aufgestellt. Gut, Cedric ist verletzt, Cedric Brunner. Aber ich glaube schon, dass da ein Hintergedanke war, dadurch, dass Henning, glaube, das wissen jetzt tatsächlich die meisten, nicht mal der langsamste ist. Also der ist durchaus einer der schnellsten in unserem Kader. Ihn gegen Holtmann eben auf die gleiche Seite zu stellen, dass man da ein bisschen kontern kann gegen die Pace von Holtmann. Was ab und an funktioniert hat, aber ab und an dann auch schiefgegangen ist. Also die gefährlichsten Momente von Bochum kamen entweder durch Holtmann oder durch Stöger, eben entweder durch die Pace oder durch die kreative Ader von Stöger. Und da hat man schon ich glaube zweimal extrem Glück, wo Zoller daneben haut. Boah, wenn du da den Nackenschlag kassierst, dann sieht es wahrscheinlich schwieriger aus, aber so, du hast schon die entscheidenden Szenen angesprochen, kann man das dann doch für sich entscheiden. Bochum war nicht chancenlos, das nicht. Wie gesagt, das Spiel kann auch kippen, aber insgesamt würde ich schon sagen, hat Schalke das Spiel verdient gemacht. Vor allem durch die Standards, ne? Also Tobi Mohr mit zwei Vorlagen, beziehungsweise wenn man das Eigentor zählen will, auch meinetwegen als eigenes Tor. Jeweils durch zwei Freistöße. Ist mir gar nicht so aufgefallen bisher in der Saison, dass er auch so einen guten linken Flappen hat. Also ich weiß nicht, wenn Aurean jetzt wieder fit wird, ob er ja, sich wieder zurückziehen muss, weil das Spiel, das hat ihm einen gewissen Kredit gegeben, glaube ich.
Ja, definitiv war mit, also rein von den Noten her wahrscheinlich so der drittbeste Spieler auf dem Platz. Und also ich kann mir halt vorstellen, dass wir, weil ja Ojan trotzdem zumindest vom Gefühl her irgendwie bei uns unverzichtbar ist, dass man vielleicht sagt, man macht es wie im ersten Spiel, dass man Ojan und Mohr aufstellt und Mohr dann halt wieder seinen offensiven Part übernimmt. Aber ich würde halt momentan auch aus unserer Aufstellung niemanden rausnehmen wollen. Also wir spielen momentan, wirkt es wie eine eingespielte Mannschaft, und da nehme ich auch einen Flick mit rein, da nehme ich auch einen Drexler mit rein, der ja, Drexler ja als Meme-Spieler eher in die letzte Saison gegangen und dann hinten raus wichtig geworden und auch jetzt schon wieder in der Bundesliga. Die Vorlage gegen Stuttgart war extrem gut, jetzt das Tor gemacht, extrem gut. Also er kristallisiert sich auch wieder als Spieler raus, der einfach unfassbar wichtig werden wird für uns, und deswegen würde ich da niemanden rausnehmen wollen, weil wenn man jetzt einen Mohr nach vorne ziehen würde und wieder im 4-4-2 spielend, dann müsste man Bülter und Terodde in den Sturm stellen und wahrscheinlich dann Drexler und Mohr auf dem Flügel, und schon hast du einen Larsson, der ja auch für kreative Momente gesorgt hat, schon wieder auf der Bank. Deswegen würde ich wahrscheinlich gar nicht so viel verändern zum nächsten Spiel, außer vielleicht, klar, wenn Brunner fit wird, auch wenn Matriciani es sehr gut gemacht hat, aber Brunner ist halt nochmal da. Kommt nochmal die Erfahrenheit mit rein aus der Bundesliga. Der hat gegen Dortmund schon öfter gespielt. Da würde ich auf jeden Fall, wenn Brunner fit ist, den wieder einsetzen. Aber ansonsten würde ich auch an unserer Aufstellung nicht viel verändern.
Ich musste mich gerade zurückhalten, weil du Erfahrenheit gesagt hast. Fand ich ein super Wort. ja, Brunner ist definitiv der solidere Spieler im Gesamtpaket. Da würde ich mitgehen. Der ist auf der rechten Seite bisher auf jeden Fall eine Bank defensiv. Also mache ich mir auch keine Sorgen. Die einzige Position, die ich vielleicht ändern würde, wäre vielleicht Rodri für Drexler. Aber du hast schon recht. Also Drexler ist wirklich gerade in so einem Run bei uns. Der auch fürs Team irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt geworden ist. Man merkt auch die Connection zu Terodde, ne? Die hat er ja schon bei Köln damals gehabt. Weiß gar nicht mehr, wie viele Tore die da zusammen gemacht haben. Und das merkst du, hast du gegen Stuttgart gesehen, das hast du jetzt auch gegen Bochum gesehen. Die zwei verstehen sich blind. Und es gab auch eine Szene, die, ich glaube, die war sogar direkt nach dem Tor, wo Drexler einfach zwei Bochumer an der Seitenlinie wie so ein brasilianischer Dribbler aussteigen lässt. Also der hat auf jeden Fall gerade Momentum bei sich und da bin ich bei dir, würde ich aktuell nicht rausnehmen. Bin gespannt, wie man das jetzt gegen Dortmund angeht, wo einfach auch nochmal ja, eine höhere Qualität, eine viel, viel höhere Qualität auf einen zurollt. Aber einen Spieler würde ich auch nochmal hervorheben, einfach weil ich finde, das hast du auch kurz angesprochen, dass seine Einwechslung da das Spiel zu uns gedreht hat, war auf jeden Fall Sebastian Polter. Also sowohl im Offensivverhalten, wie viel Druck wir auf einmal nach vorne hatten, wie viel Manneskraft da vorne auf einmal war, dass Bochum irgendwie überfordert hat, hatte ich das Gefühl, auf einmal mit Terodde und Polter zusammen zu sein, obwohl zumindest ich dachte, das könnte nicht so gut funktionieren, aber gegen Bochum hat es wunderbar geklappt. Musste auch beim 2-1 für uns zwischenzeitlich hingehen, damit eben, wie hieß er, Masovic überhaupt zum Ball geht, weil sonst ist ja keine Gefahr von hinten. Und den Kopfball macht er souverän, finde ich. Also macht er extrem gut. Musst du auch erstmal so schaffen. Klar, 96. Minute, du verteidigst nicht mehr so mit 100%, keine Frage. Aber das ist das erste Mal gewesen, wo er für mich diese Kaltschnäuzigkeit und wirklich diesen Torinstinkt gezeigt hat auf dem Feld. Und ich hoffe wirklich, dass das für ihn jetzt ein Knotenlöser sein kann. Und ich fand auch bei Simon hat man gemerkt, dass sein Tor gegen Stuttgart ihm geholfen hat, ein bisschen freier im Kopf zu werden. Also ich finde, er hat sich mehr getraut gegen Bochum. Ich finde, das hat man schon gesehen.
Ja, zu Simon wollte ich kurz noch sagen, ich fand ihn leider so ein bisschen eigensinnig in der einen oder anderen Situation. Also wenn er in der ersten Halbzeit nach dem Pass von Larsson nochmal rüberlegt, steht Larsson allein vom Tor und macht vermutlich schon das 1-0. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir einen Konter, wo auf rechts rübergelegt wird, und dann stand Simon da alleine und hätte nur noch rüberlegen müssen, aber versucht dann da ein Dribbling. Das war halt auch relativ unglücklich. Ich glaube, im Nachgang kam dann Salazar zum Schuss. Aber ja, du sagst es, also Polter kam rein und ich habe so diese Key-Szenen von ihm im Kopf, wo er den Kopfball verlängert, nach Abstoß, glaube ich, war das, und Terodde dann an die Latte schießt. Da war er zum Beispiel dabei. Dann hat er doch kurz vor Schluss ist Polter auf einmal auf links ausgewichen und hat dann den Rechtsverteidiger aussteigen lassen. Und dann die Hereingabe, die halt leider nicht so gut war, aber trotzdem, auch das war wieder so eine Aktion. Da hat man einfach gemerkt, dass der wirklich Bock hatte. Und wie gesagt, der Kopfball dann, wo er sich halt gut durchgesetzt hat. Was mich so ein bisschen auch witzigerweise an das Spiel gegen Düsseldorf letzte Saison erinnert, wo wir ja auch 2-1 geführt haben und dann in der 90. einfach mal der Ball lang geschlagen wurde. Nur dass da Terodde den Ball mit der Brust runtergenommen hat und mit dem Außenriss versenkt hat. Hier macht's Polter halt direkt mit dem Kopf. Aber ja, definitiv. Also Polter hat uns das Spiel gedreht, weil er gerade in der Phase kam, wo das Spiel so abgeflacht ist, wir nicht viel geschafft haben, Bochum aber auch nicht wirklich zwingend war. Und wenn du dann halt so zwei Naturgewalten da vorne hast, das ist halt auch ständiger Stress für die beiden Innenverteidiger. Weil bei einem Zielspieler ist es einfach, da kann man den doppeln oder man kann sich die Aufgaben teilen, aber wenn dann auf einmal zwei von dieser Gewalt und Polter wirkt nochmal ein Stück breiter und ein Stück kräftiger als Simon, plus dann hast du noch einen Bülter auf dem Platz, die sind ja alle über 1,88, jeder von denen. Da hast du dann halt drei große Leute, wenn du da gute lange Bälle schlägst, dann und die dann gut verlängerst, wie in der einen Szene von Polter, dann kannst du dir so Chancen erarbeiten. Das ist nicht das schönste Mittel, aber für schön spielen werden wir nicht die Klasse halten. Wir müssen halt einfach effektiv spielen. Und wenn das die Effektivität ist, die wir irgendwann haben, dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir mit dem Fußball die Klasse halten können.
Ja, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass ich eben auch jetzt hoffe, dass meine These jetzt gebackt wird, dass Polter für uns im Abstiegskampf enorm wichtig werden kann, weil das war so das erste Spiel, ja, wo ich auf jeden Fall die Wege und Mittel gesehen habe, was hinter dem Transfer steckt und dem Spieler und wie er in unserem System, in unserem Team sich ja, zur Waffe für uns werden kann. Boah, ich würde extrem gerne Sachen aus dem Stadion erzählen, aber war ja wie gesagt nicht da, weil Stimmung fand ich schon brutal, ne? Also du hast schon gemerkt, das war erstens ein Duell auf Augenhöhe im Abstiegskampf, aber es war halt eben auch mal wieder Schalke gegen Bochum so, ne? Ich finde bei so Pott-Duellen oder Lokalduellen, jetzt auch zum Beispiel gegen Gladbach oder Köln, da ist immer noch so extra Feuer drin, ne? Also habe ich schon extrem ja, mit einem weinenden Auge auf dem Fernseher geguckt. Stimmung war schon brutal.
Ja, ich habe mir den Broski-Vlog angeguckt und da hat man es auch gemerkt, also gerade vor dem Spiel, auch während dem Spiel, die Stimmung war wieder überragend. Die Bochumer, ja, Fair Play, haben auch gute Stimmung gemacht, haben auch dafür gesorgt, dass das Spiel auch irgendwie eine gewisse Würze hat. Also dass es da nicht, dass sie sich da nicht nur hinten reingestellt haben. Und so war es halt wie ein schönes, ausgeglichenes Spiel mit guter Stimmung und am Ende halt dem glücklichen Ausgang für uns, den wichtigen glücklichen Ausgang, weil jetzt, vielleicht kann man ja kurz auf die Tabelle dann schwenken, wir müssten auf Platz 12 jetzt stehen, 6 Spiele, 6 Punkte,
Korrekt.
und wenn man den Schnitt so halten würde, 1,0 Punkte im Schnitt, hat man am Ende der Saison 34. Ob es diese Saison reicht, weiß man nicht, man kann nur sagen, letzte Saison hätten 34 Punkte zum Klassenerhalt gereicht und das also auch zum sicheren Klassenerhalt, nicht über die Relegation. Und das ist ja auch eigentlich das, was die Saison eigentlich nur das Ziel sein muss. Irgendwie auf Platz 15 kommen. Und wenn man auf Platz 16 kommt, dann ist es auch kein Beinbruch, weil die Relegation ja schon meistens für den Erstligisten geschnitten ist. Aber irgendwie auf Platz 15 kommen und dann ist es eine absolute Top-Saison. Und darauf kann man dann aufbauen.
Yes. Glaube für Schalke, glaube, da sind sich alle einig. Zumindest mal dieses und nächstes Jahr ist erstmal das Wichtigste oder das oberste Ziel, irgendwie drin zu bleiben. Danach kann man irgendwie weiter drauf aufbauen. Aber ich glaube, die ersten 2 Jahre nach dem Aufstieg sind auf jeden Fall die schwierigsten. Egal, ob der Verein Schalke heißt oder was weiß ich, Union, Sandhausen, Bochum, wer
Ja
auch immer.
klar, das verflixte zweite Jahr, das sieht man ja jetzt bei Bochum, das hat man letzte Saison bei Bielefeld gesehen, dass das zweite Jahr für Aufsteiger immer extrem schwierig ist, weil die Leistungsträger, die dann das Jahr performt haben, die wechseln dann. Das kann uns ja auch blühen. Also dann einen Salazar, ne? Man redet immer von der Rückkaufoption. Wenn ein Salazar gut spielt, dann wird die gezogen. Und auch bei anderen Spielern, in Vandenberg zum Beispiel, endet dann die Leihe, wenn der weiter gut spielt. Und bei anderen Spielern, Thomas Ojan und Co., das sind dann so Spieler, wenn die ein gutes Bundesliga-Jahr haben und wir drin bleiben, dann wecken die halt Begehrlichkeiten in anderen Vereinen. Die sind dann weg. Und das hat ja Bochum dieses Jahr stark erwischt. Also die haben ja, glaube ich, 6 Leistungsträger verloren und haben wirklich sich nicht so gut verstärkt, wie man sich's hätte erhoffen können. Ja, und die trifft jetzt halt das Schicksal der typischen zweiten Saison als Aufsteiger. Mal sehen. Ich hoffe, dass wir uns da ein bisschen besser aufstellen und natürlich jetzt auch da bleiben, wo wir hingehören in der Bundesliga.
Ja, bei Bochum war schon brutal, ne? Also Riemann ist so mit der Einzige, mit eventuell noch Zoller, wobei der ja auch lange verletzt war die Saison, der so geblieben ist. Ansonsten wäre es alles gegangen. Laiç, Bella Kotscher, Polter, Pantovic. Also, pff, Wahnsinn. Lass uns kurz zu Bochum kommen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Frank Kramer hat es geschafft, einen Trainer zu entlassen, also quasi zu feuern. Thomas Reis wurde entlassen bei Bochum. Also Stand jetzt ist noch kein neuer offizieller Trainer bekannt, nur interimsweise eben Heiko Butscher, ich glaube aus der U19. Was sagen wir dazu? Also hättest du weitergemacht, hättest du ihn auch gekickt? Was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, also man muss halt erstmal die Erwartungshaltung von Bochum, denke ich mal, da reflektieren. Und ich glaube, jeder in Bochum weiß, dass es eine schwierige Saison wird oder auch vor der Saison, dass es eine schwierige Saison wird. Und natürlich möchte man mit aller Kraft drinbleiben, aber ich hätte es jetzt aus Bochumer Sicht, dass die letzte Saison drin geblieben sind, war ein Geschenk. Ein fast schon ein kleines Wunder, womit niemand gerechnet hat. Und jetzt, dass man jetzt absteigt, vielleicht ist für mich auch dann kein Wunder, sondern war halt schon erwartbar. Und Thomas Reis auch diese Saison hat aus Bochum eine richtig starke Mannschaft gemacht. Also wenn man mal die Spielerevue passieren lässt, da haben sie gegen Mainz 2-1 verloren zu Hause. Die haben, glaube ich, in Freiburg ein richtig gutes Spiel gemacht, wo sie wirklich nur durch einen Elfer, der dann im Nachschuss verwandelt wurde, 1-0 verloren haben. Sie haben gegen Bremen 2 Tore gemacht, die aberkannt wurden und dann in der 86. und 90. die Gegentore bekommen. Sie haben auch gegen uns ein solides Spiel gemacht mit, wenn sie nicht Pech hätten, sondern Glück, dann hätten sie vielleicht auch auf Schalke gewonnen. Und dann war noch ein Spiel, ach gut, das Bayern-Spiel, aber das war ja auch, da hat ja auch jeder gesagt, der Bochum gesehen hat, okay, die sind frech, die probieren was und dafür wurden sie halt bestraft, ist unglücklich. Also Bochum hätte durchaus viel mehr Punkte haben können und jetzt, ne, Statistiken, ich will euch, ja, die Zuschauer nicht enttäuschen. Statistisch gesehen schießt Bochum am drittmeisten aufs Tor in dieser Liga. Also Bochum hat 87 Schüsse aufs Tor in den 6 Spielen gehabt. Schalke im Vergleich nur 73. So, damit ist Bochum unter anderem vor Dortmund, vor Leverkusen, Hoffenheim und. Also nee, das waren nur die Schüsse, die normalen Schüsse. Die Schüsse aufs Tor ist Bochum aber trotzdem auf Platz 7 mit 27. Also Bochum hat extrem viele Chancen. Und wenn sie da jetzt noch jemanden gehabt hätten, wie, ich will jetzt nicht sagen, Sebastian Polter, aber hätten sie einen Stürmer, der funktioniert und keinen Philipp Hofmann, der bisher, ich glaube, nur im Pokal seine Scorer gesammelt hat. Und ach genau, gegen Hoffenheim. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gegen Hoffenheim haben sie 2-0 geführt und haben dann das Spiel aber auch noch 3-2 aus der Hand gegeben. Also man sieht, sie arbeiten sich Chancen, sie schießen oft aufs Tor, aber sie treffen das Tor halt nicht. Und das ist halt wirklich unglücklich, weil mit Glück hätte Bochum auch jetzt 4, 5, 6 Punkte haben können und Thomas Reis wäre fest im Sattel. Aber nach 6 Spielen in Folge ohne Niederlage, dazu dann auch noch dieses ganze intern, dass er bei uns, dass er eigentlich zu uns wechseln wollte und um Freigabe gebeten hat. Dann jetzt auch das Ganze mit Riemann. Also da kocht es ja wirklich dermaßen in der Bochumer Mannschaft. Dann kam jetzt ja auch ein neuer, ich weiß gar nicht, ob es Sportdirektor war, aber
Ja.
der neue Sportdirektor kam jetzt. Und das ist ja, das kennt man ja oft aus Vereinen, wenn ein neuer Sportdirektor kommt, der möchte seinen Trainer installieren. Das hat man jetzt auch, gut, das ist kein Sportdirektor, aber die Investoren bei Chelsea, die haben ja auch Tuchel dann gefeuert, weil sie ihren eigenen Trainer wollen. Damals bei Heidel war das ja auch so, dass Breitenreiter gefeuert wurde, weil er seinen eigenen Trainer wollte mit Weinziel. Und es ist so ein typisches Muster. Und da ist jetzt Reis leider das Opfer von geworden. obwohl er halt überragende Arbeit gemacht hat. Ich hätte ihn auch nicht mehr zugetraut, das Ding jetzt rumzureißen. Das Einzige, was ich ihm zugetraut hätte, wäre wie letzte Saison Stefan Leitl, der ja in der Hinrunde mit Fürth auch komplett abgeschossen wurde, aber sieht in der Rückrunde ja so stabilisiert hat, dass sie sich noch gebührend aus der Bundesliga verabschiedet haben. Das hätte ich Bochum vielleicht noch zugetraut, aber ja, anscheinend hofft man in Bochum trotzdem noch irgendwie die Liga zu halten. Und jetzt, ja, will man sich nochmal einen neuen Trainer, einen neuen Impuls holen und da bin ich mal gespannt, wer es wird. Da schwebt ja der Name von einem griechischen Top-Trainer, macht er in Bochum die Runde. Bin ich mal gespannt, ob der Mann da sich den Traum Bundesliga nochmal erfüllen kann.
Wenn ich da direkt einsteige, also ich glaube tatsächlich, wenn Gramotzes, um den sie hier dreht, wenn er wirklich ein Angebot von Bochum kriegt, ich glaube, also er wäre gut dran gelegen, das anzunehmen, weil ich nicht glaube, dass er alsbald eine bessere Aufgabe findet. Einfach, und ich glaube, bei ihm kommt der Ruhrpott-Bonus da schon sehr hoch, auch dass er in der Vergangenheit bei Bochum hatte. Weil ich, also keine Ahnung, ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass da das Regal irgendwo höher geht, aber gut, das ist irgendwo ein anderes Thema. Ich glaube vor allem, dass dieser ganze Medientrubel Bochum gar nicht gut getan hat und auch Reis nicht gut getan hat, weil sagen wir diese ganze Story von wegen Reis zu Schalke etc. pp., was an sich ja auch irgendwo gar nichts Schlimmes ist, ne? Also angenommen, Schalke auf Trainersuche, stoßen auf den Namen Reis, rufen da an, yo, kannst du dir das vorstellen? Das ist ja erstmal. Also ein ganz normaler Vorgang. So, was danach passiert ist, ob er wirklich so sich rausboxen wollte aus seinem Vertrag bei Bochum, das ist dann eben die Auslegungssache. Und das ist eben dieser Spekulationsspielraum, der die ganze Sache so ungreifbar macht für Außenstehende. Und solange diese Frage so spekulativ bleibt, ist es sehr schwer, als Trainer am Amt zu bleiben, gerade wenn es nicht gut läuft. Und das ist, glaube ich, am Ende dieser letzte Schlag gewesen. Weil ich glaube, rein sportlich, selbst wenn Bochum, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber selbst wenn sie mit unter 10 Punkten abgestiegen wären mit Reis, ich glaube schon, dass er, also das war für mich ein Match made in heaven, so Bochum und Reis, das hat irgendwie gepasst. So, und bis du als Bochum wieder ein Pendant dazu findest, allein der Aufstieg vor 2 Jahren war ja auch, ja, kam ja einer Sensation gleich. Also mit Bochum in der ersten Liga hat so schnell keiner mehr gerechnet und er hat sogar geschafft, sie noch ein Jahr drin zu halten. Also das, was Reis mit Bochum in den, weiß gar nicht, ich glaube, er war 3 Jahre jetzt da, gepackt hat, das muss erstmal wieder einer schaffen. So, und da bin ich mir auch, weiß ich nicht, ich sehe für den VfL da nicht die beste Zukunft. Mal gucken. Also ich gehe leider auch davon aus, dass sie wieder in der zweiten anfangen müssen. Ich mag Bochum eigentlich als Verein in der Liga, ne? Also bringen immer gute Fans mit, Stimmung an der Castrop auch immer mega. Auch aus Schalker Sicht, Duell gegen Bochum immer geil. Also wegen mir können die drin bleiben, aber das sehe ich aktuell einfach nicht.
Ja, ich muss da halt sehr egoistisch sein und ich muss mir halt drei Vereine aussuchen, die unter Schalke landen. Und da hoffe ich halt inständig, dass Bochum jetzt einer dieser drei Vereine ist. Also ich muss auch sagen, mir ist es egal. Mir ist egal, welche drei Vereine unter uns landen. Hauptsache, es landen drei Vereine unter uns. Aber wenn Bochum sich jetzt schon rauskristallisiert als einer, dann sage ich, okay, Bochum, dann lass es noch Augsburg sein. Und dann lass uns gucken, dass wir noch irgendjemanden, vielleicht die Hertha, vielleicht sogar Stuttgart, was weiß ich, dass wir da irgendjemanden noch hinter uns lassen und einfach diese Liga
Ja.
halten. Egal, kostet es, was es wolle und egal wie.
Ja. Ja, dann lass uns den Ruhrpott abhaken, beziehungsweise ja, so den blauen Ruhrpott abhaken. In der Bundesliga ist sonst noch ja, das ein oder andere Interessante passiert. Lass uns das mal ganz kurz abtakten. Lass uns erstmal kurz nach Leipzig gehen. Dortmund verliert auswärts 0:3 gegen Bachelor ohne Rose. Keine Ahnung, das ist wieder so eine Story, die nur der Fußball schreiben kann irgendwie. Aber erschreckend schwach fand ich. Also ich hatte nicht zu einem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, Dortmund kann hier was drehen.
Ja, definitiv. Ich bin generell kein großer Fan von Edin Terzic, weil seine einzige Karrierelaufbahn bei Dortmund war geprägt von einem Sancho in Topform und einem Haaland in Topform. Und wenn du die beiden im Team hast, dann ist es relativ schwer, nicht in die Champions League zu kommen. Ja, er hat den Pokal gewonnen, aber so, das war halt. Ich glaube, da will man da will man sich viel rein interpretieren von wegen Dortmunder Jung und alles sowas. Aber ich weiß es nicht. Also man hat gesehen, dass Marco Rose da einfach taktisch auch auf einem ganz anderen Level ist. Und er passt auch wie Arsch auf einmal zu Leipzig leider. Und wird auch Leipzig, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dieses Jahr wieder in die Champions League führen. Und ja, man hat aber gesehen, dass Dortmund auf jeden Fall anfällig ist. Dass Dortmund dieses Jahr nicht so stark ist wie die letzten Jahre. Und ich finde, also wenn man jetzt auch die Aussicht aufs nächste Spiel gemacht, ich rechne mir schon ein bisschen was aus. Zumal Dortmund ja auch viele Verletzte hat. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gelesen, Adeyemi und Malen sind auch wieder fit für dieses Champions League Spiel, also zumindest im Kader. Ob
Hazard
sie
auch,
spielen,
glaube ich.
genau, aber ob sie spielen, weiß ich nicht genau. Das ist ja aber unser großes Problem, dass wir mit Tempo nicht so gut zurechtkommen, ja. Wenn ich mir überlege, gegen Stuttgart waren Silas übertrieben stark, gegen jetzt Bochum waren Holtmann übertrieben stark, Geraldo Becker bei Union. Und wenn Malen und Adeyemi ausfallen, dann hat Dortmund de facto kein Tempo in ihrer Offensive. Da rennen Brandt, Hazard, Reus und Modest rum. Das sind dann halt wirklich, das wäre dann vielleicht mal eine Offensive, die uns wirklich entgegenkommt, weil da kein Tempo vorhanden ist. Klar, andere Qualitäten, darüber muss man nicht sprechen. Raumdeutung von Brandt und generell spielerische Qualität von Reus. Aber es wäre halt kein Tempo vorhanden. Eine Sache, die uns wirklich immer relativ in Bedrängnis bringt. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Also, ich muss wirklich sagen, ich rechne mir sogar ein bisschen was aus. Aber gut, am Ende kann ich wahrscheinlich eh nur enttäuscht werden, wenn ich jetzt auf einen Punkt hoffe oder vielleicht sogar drei.
Ja, Derby hat eigene Gesetze. Also
Das
da
stimmt.
sind die Kräfteverhältnisse total egal. Da hatten wir genug jetzt von. Es sei denn, es sind keine Fans bei, dann macht Dortmund uns komplett nass. aber nee, was heißt, ich rechne mir was aus? Ich gehe halt einfach davon aus, dass Schalke nicht ohne Chance ist, da definitiv was mitzunehmen. Also Derby geht immer. Kurz nochmal auf Dortmund zu sprechen zu kommen, ich bin da auch bei dir. Also ich glaube langsam aber sicher, je länger die Saison geht und die Haller-Sache brauchen wir nicht ausklammern, die ist da, klar, da kann der Verein nichts für oder der Spieler, aber je länger die Saison geht, desto mehr, glaube ich, wird es auch eng für Terzic, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Dortmund in der Liga und in der Champions League überzeugen kann, langfristig. Vielleicht erreichen sie noch die Champions League, obwohl ich in der Prediction sogar gesagt habe, Dortmund verpasst die Champions League als Hot Take. Aber in der Champions League, glaube ich, wird es eine krachende Klatsche geben. Und ich glaube auch nicht, selbst wenn sie Dritter werden würden, dass sie in der Euroleague weit kommen. Dafür sehe ich einfach den Kader, ja, einfach nicht gut genug. Und auch den Trainer nicht gut genug. Modest, der ist da. Also, das ist wie, als wenn du Polter vor dem Bochum-Spiel bei uns aufstellst. So ein bisschen das Gefühl. Totaler Fremdkörper. Spiel überhaupt nicht auf ihn angepasst. Und langsam aber sicher. Quark, klar, qualitativ haben die beiden Spieler, sind die wahrscheinlich Welten auseinander, aber mir fehlt die Fantasie, dass selbst wenn Alaire wieder fit wird, dass das Spiel sich so krass verbessert. Also er würde durch seine individuelle Klasse, glaube ich, schon einen Step nach vorne das Team bringen, aber weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spielsystem so komplett umgebogen ist, nur wegen Modest und weiß ich nicht, ob ich dem System da so Vertrauen schenke. Leipzig auf der anderen Seite. Ja, hat mir schon wieder fast Angst gemacht. Ne? Also ich fand das eigentlich ganz geil, dass die so ein bisschen unten waren, ein bisschen Probleme hatten. Ja, aber am Ende sieht man, das ist ein Kader, wenn der ins Rollen kommt, dann wird es schon brutal schwer für den Gegner. Also die Hütte von Szoboszlai ist für mich auf jeden Fall Todesmonatskandidat. Also so einen satten Schuss habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ansonsten, wenn du diese Offensive irgendwie zum Funktionieren bringst zwischen. Boah, was gibt's da alles für Namen, ne? Werner, Nkunku, Szoboszlai, Forsberg, was auch immer. Dann wird's echt
Olmo,
schwer für den
der gerade
Gegner.
noch verletzt ist,
Olmo,
ja.
genau. Ja,
Das ist halt wirklich.
dann wird's halt richtig schwer.
Ja, das ist halt wirklich pure offensive Qualität, die die haben. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe halt die Befürchtung, dass wirklich Marco Rose das kleine fehlende Puzzlestück ist. Wenn jetzt dann auch noch Max Eberl zu Leipzig stößt im Winter, dass dann da auch nochmal der ein oder andere Transfer getätigt wird, der Leipzig dann halt wirklich zu einem richtigen Top-Team in der Bundesliga macht. Und vielleicht sogar, dass Leipzig der Anwärter auf die Vizemeisterschaft wird. Weil wie du gesagt hast, ich glaube nicht. Dortmund hat so viel Verletzungspech bisher gehabt und das wird sich halt auch weiterziehen, weil sie jetzt 15 Spiele oder was bis zur WM haben. Da wird so viel rotiert, da wird so viel verletzt. Und ja, man sieht es ja jetzt schon. Dortmund hatte jetzt gegen Leipzig, waren es glaube ich 6 oder 7 verletzte Stammspieler. Plus eine Außenverteidigung aus Meunier und Guerrero, die beide einfach keine Qualitäten auf ihrer Position haben. Das ist halt, ja, ist ganz interessant, was Dortmund da macht, dass sie für jede Position eingekauft haben, wie blöd. Bloß die wichtigen Positionen, die Außenverteidiger, dann einfach mal gekonnt ignoriert haben. Und ja sogar angeblich ein hohes Millionenangebot für Meunier aus Barcelona einfach mal abgelehnt haben.
Das ist echt wild.
Ja, das
Das
ist
ist
sehr
echt wild.
kurios.
Lass uns Dortmund-Leipzig abhaken. Eine kleine Szene aus Bremen mitnehmen. Augsburg gewinnt, ich würde nicht mal sagen glücklich, sondern durchaus, ja, kann man verargumentieren, dass das 1-0 in Ordnung geht. Bremen verschießt am Ende einen Elfmeter und Rafael Kikiewicz. Weiß ich nicht, stellt sich gegen die komplette Bremer Kurve. Was sind so deine Gedanken dazu, bevor ich meinen Take dazu mache?
Ne, so als ich das hier gesehen habe mit Funky, bin ich, muss ich sagen, komplett steil gegangen. Also, ich weiß nicht, ich finde sowas ja immer richtig. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass das jetzt das Derby Schalke Dortmund wäre und Gikiewicz wäre unser Torwart und würde das machen und würde das dann zur Süd machen. Also, ich glaube, ich würde mir das erste Mal in meinem Leben ein Torwarttrikot mit Flock holen. Also, das ist ja so. Und das hat er ja auch, ich kenne ihn ja aus Berlin, der hat ja bei Union gespielt, das hat er hier in Union ja, hier in Union, hier in Berlin ja auch schon mal gemacht. Ich glaube, das war sogar das Derby. Da sind Union-Fans auch vom Zaun gesprungen und wollten übers Feld zu den Herthanern. Und Kikiewicz hat sich einfach vor die gestellt und ist wirklich in den Blickkontakt und auch in eine kleine Rangelei mit den Ultras von Union gegangen und hat die dann am Ende wieder verjagt, dass die wieder auf ihren Zaun gehen. Also. Als dann die Bremer runtergegangen sind, ist ja Gikiewicz ja auch zu denen hingegangen, von wegen, ja, kommt her. Und ich wusste halt ganz genau, der hätte richtig Lust, sich jetzt zu prügeln. Der wär voll da gewesen. Und ich weiß nicht, ich mag diese Mentalität so, ich mag dieses Sticheln. Wenn es rein sportlich ist, dann ist es ja okay. Und ein Gikiewicz muss sich 90 Minuten lang anhören, was seine Frau in der Nacht alles mit dem und dem Fan gemacht hat. Und wenn er dann einmal das Psst zurückmacht, dass sie dann sofort aufs Spielfeld springen, ich weiß halt nicht. Das müsste ein Geben und Nehmen sein. Und wenn die ihn provozieren, dann kann er auch zurück provozieren.
Ja, also erstmal finde ich, das, was so über allen steht, ist, dass es nicht so, weiß ich nicht, also dass die Werder-Ultras da in den Innenraum gelangen, das sollte schon nicht sein. Also ich finde, das ist schon so eine magische Grenze. Aber alles, was darüber hinaus passiert, ich bin gerade ein bisschen baff, weil Deutschland eine 10-Punkte-Führung gegen Griechenland hat. Alles, was so darüber hinaus passiert, finde ich einfach, ist einfach Entertainment pur. Ich finde es so geil. Und ich würde da keiner Seite irgendwas hinzuschieben. Also weder den Ultras, wo ich Stimmen gehört habe von wegen Beleidigungen gehören nicht ins Stadion und so. Okay, die Meinung kann man vertreten, aber es ist einfach irgendwo nicht die Realität. Also da ist Werder auch kein, wie soll ich sagen, kein Einzelfall. Also keine Ahnung, auch bei uns und bei jedem anderen Verein, wenn du da in die Kurven gehst, da fallen nicht die schönsten Begriffe. Und Mann, Fußball ist auch irgendwo ein Proletensport. Klar gibt es da irgendwo auch eine magische Grenze, wenn es in rassistische oder so geht und für viele ist die Sache, die du gerade angesprochen hast, auch schon zu viel. Aber Mann, Fußball ist halt ein Proletensport. So irgendwo gehört das für mich auch in einem gewissen Rahmen dazu. Und ich glaube auch für die Spieler, die wissen auch, dass das keine, wie soll ich sagen, keine Ballettveranstaltung ist. So die wissen auch, da geht's hart zu auf den Rängen. Und ich glaube, die können das auch zu großen Teil vertragen. Und ich finde es dann auch geil, dass Gikiewicz da auch ein bisschen drauf eingeht und da gab es ja auch Leute, die sagen, ja, er darf sich da nicht provozieren lassen und so. Doch, doch, klar darf der das. So gerade nachdem der in der letzten Minute des Spiels einen Elfer hält, Mann, der vor allem auch ein Witz war, also für mich war das niemals ein Elfmeter. Mann, ist doch geil. Einfach mal ein bisschen Feuer drin. So. Das Fußball ist so langweilig geworden teilweise auf manchen Strecken. Und auch das Interview danach so geil. Also ich habe es von vorne bis hinten gefeiert. Ne? Also ich mache da weder einen Vorwurf an die Ultras noch an Gikiewicz. Einfach beide Seiten haben das zu einer geilen, interessanten Debatte gemacht und ich. Debatte, das klingt so politisch, dabei war das fast eine Fetzerei. Aber ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall aufs Rückspiel, wenn Bremen in Augsburg spielt und weiß ich nicht, Gikiewicz da wieder irgendwelche Faxen macht. Habe ich Bock drauf. Fand ich gut.
Ja, definitiv, das kann man so unterschreiben. Können wir direkt, weil du ja gesagt hast, dass es für dich kein Elfer war, können wir direkt den Sprung zum geliebten VAR machen.
Yes.
Und da sind ja dieses Wochenende drei Szenen, da würde ich sogar das Bremen-Spiel gar nicht mit einschließen. Da sind ja drei Szenen dieses Spieltag gewesen, wo man sich schon wieder gedacht hat, okay, kann ich mir nicht erklären. Da war zum einen das Handspiel von, ich glaube, es war Tapsoba gegen Hertha, der ein klares Tor verhindert
Ja.
hat und eigentlich mit Rot und Elfmeter vom Platz hätte gestellt werden müssen, hat der VAR anders gesehen. Die haben sich nämlich angeschaut und haben gesagt, es ist kein Elfmeter. Dann gab es das Handspiel in Köln von Hübers, der mit dem Rücken zum Ball hochspringt und der Ball wird an seinen Arm geköpft. Also es wurde ja mal von Absicht gesprochen und wie wenig Absicht kann es sein, wenn er den Ball nicht mal gesehen hat, weil er mit dem Rücken zum Ball war. Und wir hatten die Szene Kimmich gegen Stuttgart, wo Kimmich selber entschieden hat, was anscheinend Freistoß ist und was nicht. Denn er hat sich nach einem ganz kleinen Zupfer fallen lassen, beziehungsweise ist auf die Knie gegangen. Ja, und hat so schon eigentlich signalisiert, dass er einen Freistoß fordert. Oder, ja, einen Freistoß. Und der dann auch durch den VAR dann im Nachhinein auch zurückgenommen wurde, das Tor. Und die Bayern haben den Freistoß bekommen. Und das alles sind drei Szenen aus einer Saison, wo wir jetzt an jedem Spieltag über den VAR reden müssen, weil an jedem Spieltag immer irgendwelche Szenen passieren, die du dir nicht erklären kannst. Und das ist mittlerweile so weit, dass sich Colinas Erben, ihr werdet sie alle kennen von Twitter, dass die sich gelöscht haben, auch wegen einer Hatewelle,
Deaktiviert.
deaktiviert. Deaktiviert durch eine Hatewelle. Die Hatewelle ist vollkommen überzogen und lächerlich gewesen, darüber muss man gar nicht reden. Und wer Colinas Erben da in die DMs geslidet ist und geschrieben hat oder sie beleidigt hat, der soll sich auch einfach nur löschen gehen, weil
Lost.
wie wenig, wie we also, das verstehe ich halt nicht. Hat man im Leben nichts zu tun oder andere Sachen im Kopf, als jemanden in den DMs zu schreiben, was seine Meinung über ihn ist. Aber gut, das beiseite. Sie haben sich deaktiviert, weil aber auch natürlich das Unverständnis oder die und nee, doch die Unverständnis. Okay, nee,
Das
ich bin gerade verloren.
Unverständnis, oder?
Ja, dass das halt gewachsen ist, weil man halt jetzt denkt, also gefühlt werden die Schiedsrichter immer schlechter. Das liegt aber auch an dem VAR, weil der die Souveränität der Schiedsrichter einschränkt. Aber gefühlt haben wir an jedem Spieltag zwei bis drei Szenen, über die wir ganz klar diskutieren und wo man immer sich fragt, erstens, warum hat der VAR nicht eingegriffen? Oder zweitens, warum hat er eingegriffen? Also das sind immer, ich weiß es nicht. Also der VAR sollte den Fußball ja gerecht machen, aber mittlerweile wirkt es wirklich so, als wäre er ungerechter, weil man bei jeder Situation immer irgendwie hoffen kann oder beten muss, dass der VAR eingreift oder eben nicht. Das erinnert mich auch Schalke Bochum letzte Minute da, wo der Ball an Sepp Vandenbergs Hand ging. Und dann sitzt du auch zu Hause und weißt, oh nein, jetzt kann der VAR vielleicht wieder eingreifen. Oh nein, wir hatten diese Saison schon viel gegen uns gepfiffen. Oh, vielleicht kriegen wir jetzt einen Elfer gegen uns in der Nachspielzeit. Und das ist halt einfach nicht cool. Aber ich habe auch keinen Lösungsansatz, keinen richtigen, weil das Thema Handspiel wird immer kritisch sein, das Thema Handspiel wird immer ein Problem sein. Und mittlerweile machen wir uns ja sogar die Probleme mit dem Abseits, mit dem aktiven und passiven Abseits. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Abseits bei Juventus,
Yes.
Arkadiusz Milik. Er stand im Abseits, aber man hat unten an der Eckfahne einfach einen Spieler übersehen, der ganz klar die Abseitsstellung aufgehoben hat. Und da frage ich mich, ihr überprüft das 4 bis 5 Minuten. Wie könnt ihr das nicht erkennen? Ihr werdet dafür bezahlt. Da geht es um extrem viel Geld bei so kleinen Entscheidungen. Da können, gerade wenn man so einen Videobeweis hat, wo man nachträglich, die könnten sich auch 8 Minuten Zeit nehmen, um das zu checken. Wie kann bei so einer Sache, wie können da Fehlentscheidungen auftreten? Ich werde es nie verstehen. Ja, keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Ich weiß nicht, was wir dagegen machen können.
Du hast ja jetzt einen extrem großen Bogen geschlagen. Also, erstmal das, was da in Turin oder ist es in Turin passiert? Ich glaube schon. Was da passiert ist, das ist für mich ein mittelschwerer Skandal. Also, das kann, das darf niemals passieren, niemals. Also, wir hatten gerade die Szene von Leverkusen. gegen Hertha. Handspiel von Tapsoba oder Kusunu, ich weiß gerade nicht. Das ist eine Sache, da würde ich mich als Hertha-Fan schon extrem verarscht vorkommen. Also extrem. Da wäre ich richtig sauer. Aber wäre ich Juve-Fan, Hilfe. Hilfe. Ich würde keinem Schiedsrichter mehr über den Weg trauen.
Ja.
Das ist ja wirklich, das ist mit der schlimmste Videobeweisskandal, den ich je erlebt habe. Und das, was in der Bundesliga passiert ist jetzt übers Wochenende, das wird noch öfter passieren. Und das passierte in der Vergangenheit jedes Mal. Und mittlerweile frage ich mich auch, ob es da nochmal eine Kehrtwende gibt. Weil es gab zwischenzeitlich mal so ein, wie soll ich sagen, so ein Regelverständnis von wegen, Hand im Strafraum sollte immer bestraft werden, so. Das war dann mal eine Zeit lang so. Dann hat man sich irgendwie auf Absicht geeinigt, wo ich mich bis heute frage, ob ein Spieler jemals mit Absicht Hand im Strafraum gespielt hat. Aber gut. Aber also beim besten Willen, Hübers bei Köln, du sagst es richtig, kann den Ball gar nicht sehen. Hand ist auch jetzt nicht artistisch abgespreizt oder so. Und das Ding von Leverkusen, da unterstelle ich ihm auch keine Absicht. Ich unterstelle gar keinem Spieler eine Absicht bei Handspiel, weil ich nicht glaube, dass du extra wie beim Volleyball den Ball da wegtackelst mit der Hand, weil das ja auch mehr als offensichtlich wäre. Aber es ist einfach eine unnatürliche Armhaltung. Und wenn der Arm da nicht ist, dann geht der Ball ins Tor, Mann. Und wie das dann nicht geahndet werden kann, das weiß ich nicht, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Und um nochmal die Ecke zu schlagen zu Kimmich. Das, was da gepfiffen worden ist, das ist die Definition vom Bayern-Bonus. Wirklich. Ich glaube nicht, dass es sowas strategisch gibt. Wobei es ja auch hier und da mal Aussagen gab, dass Schiedsrichter sich in München weniger trauen, gegen die Bayern zu pfeifen. Gar nicht mal bewusst, sondern unbewusst. Weil ich mir auch durchaus vorstellen kann. Aber das ist eine Sache, dass die nicht korrigiert wird im Nachhinein. Ja, er hat die Hand am Hemd, ja. Aber er zieht ihn nicht runter. Und wenn du mal auf jede Szene bei einer Ecke, bei einem Freistoß oder eigentlich auch bei Offensivaktionen, ich glaube, bei dem Lattentreffer von Terodde halten die sich auch beide fast das Trikot vom Leib reißen, die sich fast. Mann, das ist im Fußball normal. Im Fußball hast du mal die Hand am Trikot, das ist vollkommen normal. Und wenn du da jeden Kontakt, und wir reden da wirklich von, also wir reden da von so einer geringen Kraft, die dafür, ich glaube, Führig was aufgewandt hat. Wenn du das ahndest, boah, dann wird es schwer, dann wird es wirklich schwer. Und mich freut es, dass Stuttgart da immerhin noch den Punkt mitgenommen hat. Aber da wäre auch durchaus mehr drin gewesen, tatsächlich für Stuttgart tatsächlich. Aber ja, Schiedsrichter, leidiges Thema, extrem schwer. Deutschland geht mit einer 10-Punkte-Führung, nee, 12-Punkte-Führung sogar ins vierte Viertel. Holy shit.
Ja, das sind doch sehr gute News hier am Ende unserer Folge.
Ja.
So muss das
Ja,
sein.
lass uns noch kurz eine kleine Prediction machen. Wir gucken gerade live Champions League. Brauchen wir jetzt nicht auf die Halbzeitergebnisse eingehen. Aber morgen sind ja noch ein paar Partien, müssen wir jetzt nicht jeder einzelne tippen. Aber zumindest mal, was haben wir da? Dortmund gegen City ist unter
Die
anderem. Was haben wir
Deutschen.
noch? Lass mich kurz auf Kickern live nachgucken, das kann ja nicht so schwer sein hier.
Wir haben noch Leipzig in Madrid.
Oh, ja. Das sind eigentlich auch mit die
Und
interessantesten Partien.
ja, der Rest ist alles groß gegen klein.
Ja.
Deswegen.
Gut, ob Madrid gegen Leipzig nicht groß gegen klein ist, das ist dann die andere Frage. Aber also um die beiden Partien mal kurz abzudecken, ich glaube, Madrid wird Leipzig 3:1 klatschen und City wird Dortmund. Boah, ich wollte jetzt schon ein richtig krankes Ergebnis sagen, aber ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine 4:0-Klatsche gibt, ne, für Dortmund.
Ach, Mist, ich wollte auch 4-0 sagen. Gut, dann sage ich, es wird ein 5-1 bei City. Haaland macht drei Tore und jubelt wie Polter. Und Real Madrid gewinnt 2-0.
Ja, kann ich mir auch,
Das
also
glaube
so ein
ich.
valider, also ich glaube, Haaland wird Dortmund richtig eine Packung geben, ne? Also, puh. Ansonsten, Derby haben wir kurz angesprochen. Ist noch irgendwas am Wochenende? Lass mich kurz gucken. Oh, Boxen ist da, Alex. Canelo Box gegen Triple G.
Werde ich mir angucken, definitiv.
Samstag nachts. Aber macht Canelo schon, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Also hat er seinen letzten Kampf verloren, ist ja aber da eine Gewichtsklasse höher gegangen, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, und jetzt eben wieder runter und Golovkin ist, glaube ich, auch schon. Ist der nicht sogar an die 40, Alter? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall glaube ich auch, dass Canelo das macht. Aber gut, ich glaube, das hat dann wieder die wenigsten interessiert hier gegen Ende. Aber gut, danke Alex, dass du am Start warst.
Klar, immer wieder gern.
Und ich beende dann auch mal die Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein bisschen Abwechslung mal wieder. Mal gucken, wer da nächste Woche hoffentlich gesund am Start ist. Also gerade ist wirklich, weiß ich nicht, alle sind krank, ey, ganz schlimm. Hoffe, ihr bleibt alle gesund, die zuhört. Du natürlich auch, Alex. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn das Derby gespielt ist. Ich bin gespannt. Ciao, ciao.
Ich auch. Ciao, ciao.